Allen einen schönen guten Morgen. Ich denke mal, ihr habt soweit alle gut ausgeschlafen, seid neu gestärkt durch den guten Schluck Kaffee und was man noch so alles zu sich nimmt an dem Morgen. Aber auch wir wollen uns nun stärken am Wort Gottes, wollen uns neu von ihm sagen lassen, was wichtig ist für unser Leben. Ja. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geiste. Amen. Letzte Woche war ja der Sebastian Horn da, der Prediger von der Landeskirchlichen Gemeinschaft aus Bad Hersfeld. Die Nicole hat gespielt am Klavier und der Ralf hatte die Technik. Heute hat der Markus die Technik. Freuen uns wieder, dass Eva da ist, dass er uns spielt. Und der Markus, dass er wieder gut zurückgekommen ist aus Kleinstockach und mit den Kindern auch gut angekommen ist und das eine sehr schöne Freizeit war. Ich möchte uns, bevor wir das erste Lied singen, noch zu Beginn einige Dinge sagen, was wichtig ist für die kommende Woche. Einmal um 9.30 Uhr, nächste Woche Sonntag, ist der erste Gottesdienst, um 11 Uhr ist dann der zweite. Am Dienstag um 10 Uhr Gebetsstunde und die Bibelstunde am Dienstagabend um 19.30 Uhr. Hauskreise finden auch wieder statt bei Eva und bei den anderen dann bitte nochmal erfragen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir immer wieder Grund zum Danken haben und dass wir uns freuen dürfen in die Wege, die du ja uns führst. Manchmal sind es auch nicht so schöne Wege, aber wir wollen uns freuen und dankbar sein, dass du unsere Wege kennst, dass du auch den Weg von Elisabeth kennst und danken wir, dass wir sie haben und dass sie in unserer Mitte ist, auch für die Gemeinschaft und rückblickend für all ihre Dinge, die sie schon tun durfte für dich und tun möchte auch weiterhin für dich. Schenke, Herr, dass du sie segnest und dass sie auch ein Segen ist für uns alle. Danken dir, Herr, dass du mit uns gehst und in den Gottesdienst. Segne überall dort dein Wort, wo es heute verkündigt wird. Sei auch bei denen, Herr, die an der Arbeit sind, die da ihren Dienst tun dürfen. Sei auch bei denen, die im Urlaub sind. Schenke du ihnen Kraft und Freude, Stärkung an Leib, Seele und Geist. Danke, Herr, dass du uns kennst und dass du uns heute Morgen neu beschenkt möchtest durch dein Wort. Hab du Dank dafür und segne du uns. Amen.
Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich.
Lasst uns das zusammen singen.
Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Tu mir kund den guten Weg. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe, Herr, auf dich.
auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Tu mir kund den guten Weg. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn mich verlangt nach dir.
In der Woche steht in Jesaja 42, Vers 3. Und als ich mir den Text so angeschaut habe, den Vers, habe ich mir gesagt, ich möchte gerne die ersten vier Verse lesen, weil dann verstehen wir so den ganzen Zusammenhang und was es uns auch sagen möchte. Jesaja war ja der Evangelist des Alten Testaments und er hat ein Wort bekommen von Gott. Und da heißt es, seht, das ist mein Knecht, den ich festhalte, mein Erwählter, den ich liebgewonnen habe. Ich habe ihn mit meinem Geist begabt. Er soll den Völkern das Recht verkündigen. Er streitet und lärmt nicht. Er lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und löscht den glimmenden Docht nicht aus. Er macht getreu die Wahrheit kund. Er wird nicht müde und matt. Er bricht nicht zusammen, bis er auf Erden die Wahrheit zum Sieg geführt hat. Auf seine Weisung können die fernsten Gestande warten oder die Inseln warten. Es ist ein Wort, was sich prophetisch bezieht. Und das, was wir hier hören im Alten Testament, hat sich dann erfüllt im Neuen Testament bei Matthäus 12. Als Jesus wieder geheilt hat, dann hat er gesagt, sie sollen es nicht öffentlich machen, sie sollen ruhig sein und sollen nicht von ihm reden. Und dann wird erfüllt, was ich eben gelesen habe. Und ich möchte noch zum Schluss die letzten drei Verse noch einmal lesen aus Matthäus 12. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht und wird er nicht auslöschen. Er wird aber das Gericht siegreich durchführen, und die Völker werden ihre Hoffnung auf seinen Namen setzen. So heißt es hier. Und damit sind wir eigentlich quasi vom Alten im Neuen Testament. Und Gott möchte uns und Jesus möchte uns sagen, hier das Schilfrohr, was sich hin und her bewegt und den glimmenden Docht, was verloschen ist, das wird er nicht auslöschen. Ein Docht wurde gewonnen aus Flachs, wurde dann in Öl gelegt und wurde angezündet. Und wenn das dann das Öl zu Ende war, so musste man auch einen neuen Docht dann nehmen und musste ihn dann wieder reinlegen und zum Brennen bringen. Bei Jesus ist es anders. Er macht aus den Menschen, die vielleicht ausgebrannt sind, die verbraucht sind, die gefallen sind, die in Sünde leben oder ja, die irgendwo gefallen sind, die nimmt er auf. Er zerbricht es nicht, sondern er erfüllt es wieder neu. Er macht es wieder gerade. Er möchte, dass er uns immer wieder neu füllen möchte mit seinem Wort. Und dass wir ein Gefäß werden zu seiner Ehre. Er lässt uns nicht fallen. Er schaut auf uns, so wie er auf sein Volk schaut, so schaut er auf uns. Und so wie es im Alten Testament gesagt worden ist, so erfüllt sich das Wort auch an Jesus Christus. Er geht bis hoch nach Golgatha, lässt sich kreuzigen für unsere Schuld und führt das zu Ende, den Auftrag seines Vaters. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, so sagt er. Und das wollen wir immer wieder neu mitnehmen, auch in dieser Woche, wollen uns neu von ihm stärken lassen. Und dürfen wissen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich denke, wir haben an diesem Text immer wieder neu zu lernen und ich denke, es möchte uns auch eine Hilfe sein für unser Glaubensleben. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du derjenige bist, von dem im Alten Testament prophezeit wird und dass sich das erfüllt hat im Neuen Testament. Danke, Herr, dass wir dies erleben dürfen und auch lesen dürfen. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und dass du auch uns immer wieder neu füllen möchtest, auch wenn wir gefallen sind, wenn wir am Boden liegen, wenn wir schwach uns fühlen, wenn Sünde in unser Leben gekommen ist. Herr, du hebst uns auf, du schmeißt uns nicht weg, sondern du hast einen Auftrag für unser Leben. Möchten dich einfach wieder neu bitten und um Vergebung bitten. Herr, fülle du uns neu mit deinem Wort und schenke, Herr, dass wir uns füllen lassen mit dem Wort und dass wir Menschen werden, die dir Ehre geben und auch dein Wort immer wieder neu weitersagen dürfen. Danke, Herr, für deine Gegenwart auch heute Morgen. Danken dir, dass wir dich loben und preisen dürfen in diesem Gottesdienst und dass du uns füllst mit deinem Wort. Amen.
Der Predigttext steht in Markus 7. Ein Taubstummer kann wieder hören und sprechen. Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von dort weiter an den See Genezareth, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte: Ephata, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jesus verbot den Leuten, darüber zu reden. Aber je mehr er es untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum. Denn für die Leute war es unfassbar, was sie gesehen hatten. Es ist einfach großartig, was er tut, verbreiteten sie überall. Selbst Taube können wieder hören und Stumme sprechen.
Ja, es ist irgendwie wieder schön, so hier zu sein. War ja zwischendurch ein so ein Tag hier und sonst viel im Gebirge rumgehirscht mit der Jugend. Nächste Woche zeige ich dann auch mal ein paar Bilder und erzähle mal zwei Sätze mehr. Es waren in zwei intensive Zeiten, so viel sei hier an der Stelle mal gesagt. Ja, Jesus tut, was er immer mal wieder tut. Es gab einen Disput mit den Pharisäern und Schriftgelehrten über innere und äußere Reinheit. Nachdem das ausgestanden war, zieht er sich erstmal zurück. Er zieht sich zurück in die Gegend, was heute der Libanon ist, Tyrus und Sidon, also auch die Gegend, wo zum Beispiel der Elia hingeflohen bzw. von Gott hingeschickt wurde, um sich in Sicherheit zu bringen. Er geht in das Gebiet der Heiden, um zur Ruhe zu kommen, in das Hoheitsgebiet des Baal. Das war dort die vorherrschende Gottheit. Das ist aber nicht unser Thema, sondern auf dem Rückweg geht er über dieses 10-Städte-Gebiet östlich des See Genezareth. Und in diesem Gebiet bringen die Menschen, vermutlich waren es die Angehörigen, einen gehörlosen Mann zu ihm, der auch nicht sprechen kann, was ja damals wie heute ja auch sehr schwierig ist, wenn du nicht hören kannst, sprechen zu lernen. Und hier in der Hoffnung für alle, was die Eva gelesen hat, ist es sehr, sehr nett formuliert. Es steht im Grunde genommen, da er lallte. Und irgendwie, es musste Jesus so bekannt gewesen sein, auch in dem Gebiet, dass sie von ihm was erwartet haben. Und sie bringen den Mann zu ihm und sagen, leg dem doch die Hände auf. Mit der Hoffnung natürlich, wenn du ihm die Hände auflegst, dann wird er gesund. Lass uns mal so ein bisschen reinschauen in das Dilemma des Lammes, des Mannes. Er ist taub und spricht unverständlich. Als Folge der Taubheit, wie gesagt, ohne Hören sprechen zu lernen, ist wahnsinnig schwierig. Wer schon mal mit Gehörlosen zu tun hat und es erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Es ist aber auch schwer, deinen Beruf zu erlernen mit solchen Einschränkungen. Ja, wie hörst du als Hirte die Wölfe? Das nicht wahrnimmst, was tust du? Wie redest du mit den anderen Handwerkern auf dem Bau? Lesen und Schreiben lernen damals wahrscheinlich völlig unmöglich für so jemand. Die Folge ist, einer, der als Verdiener ganz ausfällt oder keine Familie ernähren kann oder nur eingeschränkt zum Unterhalt der Sippe und der Familiengemeinschaft beitragen kann. Also im Grunde genommen ganz ähnlich wie andere Menschen mit Einschränkungen am Rande der Gesellschaft. Wir finden aber keinen Taubstummen, der betteln war. Ja, das waren die Blinden, also die konnten immerhin ein Stück. Aber trotzdem eine Last für eine Sippe. Ich hatte mal vor vielen Jahren mit einer gehörlosen Familie zu tun. Das Kind, beziehungsweise beide Kinder, konnten ganz normal hören und reden und die Eltern eben nicht. Und Verständigung war immer sehr schwierig. Die Kinder haben dann übersetzt für mich, weil die eben die Gebärdensprache konnten. Die haben das dann mit den Eltern und haben mir dann übersetzt, was die Eltern sagen. Das Problem ist, dass Menschen, die dann sich nicht artikulieren können, dass die oft auf die normalen Menschen als dumm wirken. Ja, in einer Fernsehserie, die ich vor Jahren mal geguckt habe, wird das mal aufgegriffen. Da kommt ein Ehepaar ins Krankenhaus, beide gehörlos, und dann reden dann eben so wie Gehörlose reden, versuchen das den Hörenden, die keine Zeichensprache können, sich irgendwie verständlich zu machen. Und dann stellt sich im Laufe der Untersuchung raus, der Mann kann operiert werden, dass sein Gehör wieder wird. Dann bricht die Frau in Panik aus. Ja. Und in diesem Gespräch, weil wie wird es mit unserer Ehe? Er kann hören, er kann ein normales, in Anführungsstriches, Leben führen, ich nicht. Wie wird es mit unserer Ehe? Wird er mich noch lieben? Und in diesem Zusammenhang sagt sie, das Problem ist, andere Menschen halten uns immer für dumm. Weil wir nicht sprechen können, weil wir uns nicht ausdrücken können. Und ganz oft werden Menschen ja auch so wahrgenommen. Ich denke, die meisten von euch ist bekannt der Mathematiker Stephen Hawking. Ist vor ein paar Jahren gestorben. Der hatte eine andere Krankheit, der war jetzt nicht taubstumm, da hat es andere Gründe, aber ist egal. Aber wer würde diesen Mann als dumm bezeichnen? Der Punkt ist es, die Menschen sind nicht, sondern sie werden von uns und, oder von ihrem Umfeld so gestempelt. Weil wir damit nicht umgehen können, es nicht wahrnehmen können. Das Spannende ist, ich habe mal ein bisschen über Stumme und Taubstumme recherchiert, dann in der Bibel. Gott stellt sich auf die Seite von so eingeschränkten Menschen. Da heißt zum Beispiel im zweiten Buch Mose, der Herr sprach, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen und den Tauben oder den Sehenden und den Blinden gemacht? Habe nicht ich es getan, der Herr? Und er nimmt Menschen mit Einschränkungen Schutz gegen Diskriminierung. Im nächsten Buch Mose, du sollst dem Tauben nicht fluchen. Der hört's nicht, der kann sich nicht wehren. Und du sollst dem Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wie dann die Praxis mit Taubstummen zur Zeit Jesu war, das lässt sich nur erahnen. Es gibt, also ich habe nichts darüber gefunden, aber zum Beispiel Kaiser Konstantin verbietet 300 Jahre später das Aussetzen behinderter Kinder. Also anscheinend eine gängige Praxis im Römischen Reich. Der wird nichts, setzt man im Wald, stirbt er. Und dann aber noch die spannende Frage, und die wurde in der Mischna, also in der mündlichen Überlieferung der Juden und auch im jungen Christentum im Grunde genommen bis zu Luther diskutiert. Wie ist das mit dem Heil? Weil es heißt ja, wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Oder der Paulus schreibt, ja, der Glaube, der kommt aus der Predigt, die Predigt aber ist das Wort Christi. Und daraus kommen Frage und Diskussion, ja, wie kann ein Tauber denn das Evangelium hören? Oder wie bringe ich ihm die Tora bei? Ja, wie kann er das annehmen? Und dann letztendlich die Frage, wie kann der gerettet werden? Oder ist er via Geburt quasi zum Tod verdammt, zum ewigen Tod, zur Hölle verdammt? Wie gesagt, die Diskussion, die ging schon vor Jesus. Und Augustinus zum Beispiel, der geht dann her und erkennt die Gebärdensprache, die es eben dann wahrscheinlich zumindest in den großen Städten schon ausgeprägter gab, als Medium an, das Evangelium zu vermitteln. Luther nimmt die Diskussion auf und spricht sich für Gehörlose auf, mit der Frage zum Beispiel, wie kann man denen das Sakrament des Abendmahls reichen, wenn sie vorher nicht verstanden haben, um was es geht. Und sagt dann, man muss am Äußeren wahrnehmen, wie sie darauf reagieren. Und er spricht aber auch schon, Luther spricht den Taubstummen zu, man darf ihn nicht als dumm verurteilen, sondern er gesteht ihm inwendig einen tiefen, eventuell sehr tiefen Glauben zu. Aber es sind eben die Grenzen da. Und wie gesagt, die Diskussion zieht sich bis in die Neuzeit. Als ich Zivildienstleister war, war ich ja bei schwer geistig behinderten Menschen. Ich benutze dieses Wort mal so. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, bei den Mitarbeitern unter den Zivis, wie wird so jemand errettet? Eine andere Situation, eine andere Personengruppe, aber im Grunde genommen dieselbe Frage. Wenn wir solche Dinge, solche Hintergrunddinge mit in Erwägung ziehen, dann wird das Ausmaß dieses Problems der Familie erst richtig deutlich. Eine Person am Rande der Gesellschaft mit enormer Einschränkung und keinem Zugang zum Heil. Und hier steht jetzt die Chance auf Veränderung vor Ihnen, beziehungsweise vor diesem Mann. Die Chance, all das zu lösen, aus diesem Dilemma herauszukommen. Ich möchte mit euch mal schauen, wie Jesus reagiert, wie er mit diesem Mann umgeht. Das erste ist, Jesus geht mit ihm zur Seite. Ja, Menschenmenge, ja, der Jesus ist da, wir wollen hören, wir wollen Wunder sehen. Die Familie, die ganze Sippe da und viele Menschen drumherum. Jesus nimmt ihn auf die Seite. Es müssen nicht alle mitbekommen, was jetzt geschieht. Zum einen, weil hier gerade in den 10 Städten ja alle möglichen Volksgruppen lebten und unterwegs waren. Und die Nachricht von dem, was Jesus da treibt, gerade unter Heiden, das muss nicht unbedingt alles in Jerusalem rum erzählt werden. Aber das ist mit Sicherheit nur ein Nebenaspekt. Zweitens, was Jesus macht hier mit dem Mann anschließend, ist was ganz, ganz Persönliches und Intimes. Und dann kommt noch dazu, dass Menschen, die nicht hören, weiß ich eben von solchen, wenn sie in größerer Menge, Menschenmenge sind, dann sind sie total verwirrt und unsicher, weil sie bekommen ja nicht mit, was geschieht. Warum schreien die? Ja, das sehe ich ja nur am Mund. Ja, warum drücken und drängeln die? Ich bekomme es nicht mit, wenn es mir keiner irgendwie so erklärt, dass ich es verstehe. Und noch verwirrender muss es, glaube ich, sein, wenn du Jesus ihn geheilt hat und er dann plötzlich hört das ganze Chaos um sich herum, was er noch nie gehört hat. Das ganze Stimmengewirr. Und Jesus in seiner Barmherzigkeit und in seiner Voraussicht nimmt diesen Mann unter seinen persönlichen Schutz, nimmt ihn zur Seite. Es reicht, wenn die anderen nachher das Ergebnis sehen. Jesus sieht diesen Menschen seine ganze Not und wendet sich ihm ganz zu, seiner ganzen Person. Und dann nimmt er seine Finger, steckt sie ihm in die Ohren, nimmt Speichel, berührt damit seine Zunge. Warum tut er das? Wenn ich den Text so lese, denke ich, das wäre eigentlich so, wie ein Schamane oder ein Wunderheiler handelt, der hätte es aber dann mit großem Getöse, möglichst mit viel Publikum gemacht, um zu zeigen, was er für Wunder wirkt. Aber Jesus ist nun mal kein Schamane oder Wunderguru. Eigentlich würde ja ein Wort von ihm genügen. Das Ephata, was er hinterher ausspricht, hätte er auch in der Menge aussprechen können. Das hätte mit Sicherheit dieselbe Wirkung gehabt, was die Heilung betrifft. Wie gesagt, selbst in den Städten, selbst wenn in den Städten schon Gebärdensprache ausgeprägt bekannt war, aber ob die in einem Dorf, also eine richtige Gebärdensprache beim See Genezareth angekommen war, ist doch eher fraglich. Bestimmt haben die Menschen irgendeine Form von Kommunikation gefunden, um das Allernotwendigste, das Alltägliche zu kommunizieren. Aber so differenziert, um dem Mann klarzumachen, was jetzt geschehen soll. Er am gesellschaftlichen Rand steht in der Masse, was soll mit ihm geschehen? Also zeigt Jesus es ihm einfach. Nimmt ihn zur Seite, berührt Ohren und Zunge und macht ihm klar, was jetzt geschehen soll. Ich stelle mir dabei vor, wie dieser Mann versteht und zur Ruhe kommt durch diese Zuwendung, die Jesus ihm gibt und gespannt wartet, was jetzt passiert. Dann tut Jesus ein drittes, er schaut zum Himmel. Das heilende Wort kommt immer noch nicht. Jesus schaut zum Himmel, weil Jesus stand, wie wir aus vielen Bibelstellen wissen, immer in enger Verbindung zum Vater. Wir haben viele Berichte, wo Jesus betete, mit dem Vater redete. Er lebt in ständiger Abhängigkeit und handelt in ständiger Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Er drückt es in Johannes 5 mal so aus, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Die Heilung kann nur gelingen, wenn das Ja vom Vater da ist. Und so sucht Jesus Hilfe von dort, wo der Heilige Geist auf ihn kam, vom Himmel. Und von dort kommt auch dieses Ja. Und erst dann, als weiterer Schritt, dann erst spricht Jesus das heilende Wort. Ephata, öffne dich oder tu dich auf. Ein aramäisches Wort, das der Mann, also das die Menschen dort verstanden haben. Und dann passiert das Wunder. Die Ohren öffnen sich. Der Mann als zweites kann ganz normal sprechen. Völlig anders, wie wenn jetzt heute jemand, der stumm geboren taub geboren ist, wenn er durch irgendeine Operation es möglich ist, das Gehör so weit herzustellen, muss er das Sprechen ja immer noch mühsam lernen. Jesus macht es anders. Er heilt vollständig, vollkommen. Und der Mann kann sofort vollkommen hören und kann ganz normal reden. Was ihm wohl in dem vorgegangen ist. Und der Rest, was dann passiert, ist Geschichte. Jetzt ist es so, in den Evangelien ist uns kein Wunder berichtet, nur zum Selbstzweck. Oder um uns in Staunen versetzen oder vorrangig um unseren Glauben zu stärken. Natürlich stärkt es den Glauben, aber die Halbwertszeit von Glaube aus Wundern ist recht kurzlebig. Jede Heilungsgeschichte hat ihre Doppelbedeutung. Die Menschen, also wir sehen das Wunder, toll, will ich auch haben, ich will auch geheilt werden, ich will meine Gebrechen geheilt haben. Und die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, sind ja auch äußerlich Zeichen, dass er der Messias war und ist. Aber Jesus kam nicht in diese Welt, um 3 Jahre ein paar Wunder zu wirken, das wäre zu wenig. Er hat viele Wunder gewirkt, das wissen wir, aber diejenigen, die uns berichtet sind, so ausführlich wie das hier, die haben auch eine besondere Bedeutung. Und die finden wir, wenn wir das ein bisschen in Zusammenhang setzen mit anderen Geschichten im Neuen Testament. Als Johannes der Täufer gefangen gesetzt wird und fragt, in Zweifel kommt und fragt, Boten schickt, wer bist du? Bist du der, auf den wir gewartet haben? Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Was ist der Jesus' Antwort? Er sagt nicht, jawohl, ich bin's, kannst du an mich glauben. Er sagt, berichte dem Johannes. Taube hören, Lahme gehen und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Geht es jetzt darum, dass der Jesus gekommen ist, damit die Armen die frohe Botschaft hören und die am Rande der Gesellschaft Stehenden gesund werden? Wenn man sich das Zitat anschaut, auf das Jesus sich hier wahrscheinlich bezieht, dann steht da Folgendes. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Arme heißt nicht diejenigen, wo kein Geld auf dem Konto haben. Sondern Arme hier sind, die demütigen Herzens suchen nach Gottes Wahrheit und die Gott suchen. Im Matthäusevangelium in der Bergpredigt drückt Jesus mal aus, selig sind die geistlich Armen. Genau das ist hier gemeint. Die Tauben, die nicht hören, was Gott sagt, und die Sehenden sind die Blinden sind diejenigen, die nicht sehen, was Gott für sie bereithält. Die Antwort, die Johannes erhält, ist also nicht nur, mach die Augen auf und du siehst Wunder, oder siehst an den Wundern, dass ich der Messias bin. Nein, schau genau hin, schau richtig hin, dass du erkennst, der ernsthaft sucht nach Gott, der wird mich finden. Menschen, die blind waren für Gott, denen werden die Augen geöffnet. Und denen, die taub waren für Gottes Wort, die fangen an zu hören. Darum geht es. Bei allen Wundern, die Jesus wirkt, schwingt immer diese Frage des Johannes und die Antwort Jesu mit. Es geht nicht darum, dass ein Tauber hörend wird. Natürlich geht es für ihn darum, er wird hören, kann sprechen und ist sensationell. Und die Menschen sind begeistert. Aber Jesus will lehren. Jesus ist da, um seinen Jünger zu schulen und zu lehren und auch uns zu schulen und zu lehren. Die Jünger sollen verstehen, wir müssen die Ohren öffnen, uns müssen die Ohren geöffnet werden, dass wir verstehen, was Gott von uns möchte. Israel war hervorragend darin, die Worte Gottes so zu interpretieren, wie sie es gerne gehabt hätten. Zur Zeit Jeremias gab es hunderte Propheten und nur einer hörte auf Gott. Die anderen redeten den Königen, den Menschen nach dem Mund, die sagten das, was die Leute hören wollten. Wir Menschen, wir biegen uns die Dinge gern hin, wie wir sie gern hätten, und wir stehen alle in dieser Gefahr. Und wenn wir mal eine Meinung oder Sicht entwickelt haben, dann ist die nur schwer veränderbar. Lehrmeinungen, auch in unserem Bildungssystem, das trifft nicht nur in geistlichen, das trifft auch in ganz normal weltlichen Dingen, sind unheimlich schwer veränderbar. Wie lange hält sich die Hypothese der Evolution? Versuch da mal was dran zu ändern. Das kriegst du nicht raus. Das ist so festgefahren. Und auch die Diskussion darüber ist so festgefahren, da kommst du nicht rein. Und so ist es aber auch in unseren Gemeinden. Wenn mal ein Lehrgebäude errichtet ist oder eine Struktur in der Gemeinde, dann ist es nur sehr, sehr schwer veränderbar. Umso wichtiger ist es, unser Verständnis immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und der Prüfstand, das ist das, was uns in der Bibel überliefert ist. Nicht das, was wir daraus basteln, was wir rein oder rauslesen, sondern das, was dasteht, was in die Situation, in Situationen wie hier hineingesprochen und hineingetan wird. Gottes Wort soll uns verändern, nicht wir Gottes Wort. Dazu brauchen wir offene Ohren. Und das möchte Jesus tun. Uns unsere Taubheit nehmen gegenüber seiner Botschaft. Andererseits ist es genauso wichtig, dass wir unsere Ohren für die Menschen öffnen. Was bewegt sie? Was treibt Menschen um, denen ich das Evangelium gerne weitersagen möchte? Was für Sorgen und Nöte hat er? Ja, mal hören, warum jemand Angst hat vor einer Impfung, wie wir jetzt haben, oder Angst, wenn Flüchtlinge ins Land kommen. Es geht die Diskussion ja gerade wieder los mit Afghanistan. Da werden etliche jetzt wieder kommen. Warum macht dir das Angst? Nur zuhören. Warum hat jemand Schwierigkeiten mit Glaube und Kirche? Welche Sorgen und Gedanken treiben ihn darum? In welchen sozialen, wirtschaftlichen Zwängen steckt er? Jesus fragt es ja mal ganz konkret einen: Was willst du von mir? Wir müssen zuhören. Neben dem, dass unsere Ohren für das Reden Gottes geöffnet werden, brauchen wir die Öffnung für die Menschen. Und daraus ist es wichtig, dass wir die Ohren der Menschen öffnen. Und zwar diejenigen, von denen, die nicht dazugehören. Der Mann war einer, der hat nicht dazugehört. Der konnte nicht wie die anderen am normalen Leben teilnehmen. Konnte das Evangelium nicht empfangen. Die Ohren öffnen, damit andere hören. Damit Außenseiter hören, Leute, die nicht dazugehören. Jesus öffnete die Ohren dieses Mannes, dass er errettet werden kann, dass er auch zu den Erlösten gehört. Die ganze Diskussion von vorhin, die ich vorher so ein bisschen aufgeführt habe, die ist berechtigt. Weil wie will jemand glauben, wenn er nicht weiß, was er glauben soll? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Botschaft weitersagen. Und dazu kommt ein weiterer Aspekt dieser Geschichte: Uns muss der Mund geöffnet werden. Was Jesus hier ja sensationell tut, er heilt nicht nur, dass der nicht hören kann, sondern der kann gleich richtig normal sprechen, so steht es im Text. Ja, sein unverständliches Gestammel wird verändert durch das Ephata, das wird nicht nur die Ohren, es wird auch der Mund geöffnet, dass er reden kann. Evangelium weitersagen ist gar nicht so leicht. Zu seinem Glauben stehen und an andere weitersagen, auch so, dass sie es verstehen. Unter Christen herrscht manchmal eine große Sprachlosigkeit über den eigenen Glauben. Ich kann nicht sagen, woher das kommt, woher diese geistliche Sprachlosigkeit kommt, aber Jesus möchte auch uns den Mund hier öffnen. Ephata, öffne dich. So wie Jesus den Taubstummen Ohren und Mund öffnete, möchte er es auch für uns tun und uns lehren. Amen. Wir singen jetzt zusammen ein Lied mit der Eva, das das ausdrückt. Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Amen.
Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören.
Ja, Jesus, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Nicht nur im Gottesdienst, auch im Alltag. Ich will mich nach dir ausstrecken. Und jetzt ganz bewusst sagen, ich liebe dich, Herr. Öffne mir die Ohren. Hilf mir zu hören. und öffne mein Herz immer wieder neu. Denn du liebst. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Und über all dem gefühlten Chaos, das im Moment um uns herum herrscht, bist du doch das Zentrum. Du sollst mein Anker sein und meine Ewigkeit. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein, und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird. Thank you.
Ich hab sie schon im Traum gesehen, Gottes neue Welt. Sie leuchtete unglaublich schön, Gottes neue Welt. Wie eine Stadt aus Gold gebaut, wie eine schön geschmückte Braut, ist Gottes neue Welt, seine Welt. So wie ein schöner Edelstein ist Gottes neue Welt. Ein Diamant, so klar und rein, ist Gottes neue Welt. Die alte Erde wird vergehen und endlich werden wir sie sehen. Gottes neue Welt, Gottes neue Welt. Und wir werden dort leben, immer nur leben, ohne Ende, ohne Zeit. Leben, immer nur leben, bis in alle Ewigkeit. Leben, immer nur leben, ohne Ende, ohne Zeit. Leben, immer nur leben, bis in alle Ewigkeit. Leben, immer nur leben, ohne Abschied, endlich frei. Und der Tod hat keine Macht, alles wird neu. Sie leuchtet hell, vertreibt die Nacht, Gottes neue Welt. Denn Gott hat alles neu gemacht in seiner neuen Welt. Er selber strahlt in ihr als Licht, und wir sehen staunend sein Gesicht in seiner neuen Welt. In seiner neuen Welt. Und wir werden dort leben, immer nur leben, ohne Ende, ohne Zeit. Leben, immer nur leben, bis in alle Ewigkeit. Leben, immer nur leben, ohne Ende, ohne Zeit. Leben, immer nur leben, bis in alle Ewigkeit. Leben, immer nur leben, ohne Abschied, endlich frei. Und der Tod hat keine Macht, alles wird neu.
Herr, ich danke dir für diese Hoffnung, die wir haben. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde dich anbeten können, gemeinsam vor dir stehen. Du hast schon alles vorbereitet und wir brauchen keine Angst haben in dieser Welt. Du bist der Herr. Du bist größer und du bist stärker als alles, was uns begegnet. Und gemeinsam wollen wir jetzt zu dir sprechen, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Wer letzte Woche schon da war, hat es schon mit Nicole gesungen. Und damit wir es richtig gut können, singen wir es heute gleich nochmal. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann ich sehen. Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt.
Ja, ich möchte euch gern in diesen Sonntag schicken unter dem Segen Gottes. Unser Vater im Himmel, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.